Guten Morgen, grüße euch alle ganz, ganz herzlich. Das Thema meiner Predigt ist: Der Herr ist mein Hirte. Aus der Perspektive eines Schafes, ein Psalm, den sozusagen ein Schaf in Bezug auf seinen Hirten spricht. Hier vorne könnt ihr vielleicht erkennen, zumindest diejenigen, die vorne sitzen, sind zwei Schafe und ein paar Werkzeuge. Ich werde sie später dann nach vorne hier in die Mitte legen, dann können das alle sehen und einiges dazu erklären. Ich denke, dass jeder, der die Psalmen liest, sehr schnell merkt, wie persönlich, wie emotional, wie poetisch sie sind. Von allen Büchern des Alten Testaments sind die Psalmen ja das lebendigste Zeugnis des persönlichen Glaubens, der Beziehung zu Gott. Wenn man an die Propheten denkt, ist das das Reden Gottes zu den Menschen. Wenn man die Psalmen liest, sind das die Gedanken, die Gefühle des Menschen in Bezug auf die Offenbarung, in Bezug auf Gott. Es ist das Reden der Menschen zu Gott. Und sie offenbaren sehr oft viele Gefühle. Ängste, Zweifel, Tragödien, Triumphe, Freuden, Hoffnungen. Manchmal hört man aus den Psalmen auch Klagen heraus, Weinen, sogar Verzweiflung, manchmal sogar Vorwürfe. Und Psalmen helfen uns, vor Gott zu treten. In unserer persönlichen Anbetung, aber auch in öffentlicher Anbetung. Und von all den Psalmen ist der Psalm 23 mit Sicherheit der bekannteste der Bibel und wahrscheinlich einer der bekanntesten Texte der Bibel insgesamt. Auch diejenigen, die nicht an Gott glauben, sie haben sehr viel Trost in den Worten von diesem Psalm gefunden. Und wir werden heute einfach die einzelnen Aussagen von diesem Psalm anschauen. Wir werden die lesen, werden darüber nachdenken, was es für uns bedeutet hat. Aber wir wollen damit beginnen, dass wir erstmal den Text von dem Psalm hören und sehen. Ich habe heute meine Frau mitgebracht und sie wird diesen Text hier zeigen. Bitte schön, Irmi. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Und führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch. Im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl. Und schenk es mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Psalm ist unglaublich aussagekräftig. Und ich denke, im Grunde genommen kann man den Psalm einfach nur lesen, drüber nachdenken, sich das vorstellen und er spricht zu uns. Ein bekannter christlicher Historiker, Philipp Schaff, hat mal gesagt, dass die römisch-katholischen Friedhöfe erkennen kann an den Kreuzen, an den Kruzifixen, die am Friedhof sind. Oder auch an Gebeten und Erwähnungen von Fegefeuer. Die protestantischen Friedhöfe kann man daran erkennen, dass da meistens Bibelzitate sind und Ausdruck von Hoffnung, sogar teilweise Freude, dass die Verstorbenen in der Gegenwart Gottes sind. Aber wie war es bei den ersten Christen? Das ist interessant. Die ersten Christen haben sich ja in den Katakomben versammelt und wisst ihr, welche Bilder es da gab bis ins 4. Jahrhundert? Da war der Fisch, der Anker, Weinstock und das Bild des guten Hirten. Der gute Hirte, der das verlorene Schaf sucht und das wieder zurückbringt. Das Interessante ist, dass es für die ersten Christen das Bild der Erlösung war. Dieses Bild. Des guten Hirten, der hingeht und das verlorene Schaf sucht. Und wie gesagt, in den Katakomben der ersten Christen, da wo sie sich versammelt haben, hat man vor allem dieses Bild gefunden. Bis ins 4. Jahrhundert. Muss ich irgendwie was bewegen hier? Nein, alles gut? Wir haben eine Nebenbemerkung von einem Kirchenvater, der heißt Tertullian und der hat Ende des 2. Jahrhunderts gelebt, Ende des 2. Jahrhunderts, Anfang des 3. Jahrhunderts und er erwähnt das ganz kurz in seinen Schriften und man merkt, dass in seiner Zeit zumindest, da wo er gelebt hat und da wo er immer in der Kirche war, auf dem Kelch des Abendmahls war das Bild des guten Hirten. Das heißt, dieses Bild des guten Hirten war besonders beliebt bei den ersten Christen. Immer wieder haben sie dran gedacht und immer wieder haben sie es vor Augen gehalten. Und das Besondere ist, wenn man in die Bibel schaut, ist dieses Bild geht durch die ganze Bibel durch. Eine ganze Reihe von Propheten, die erwähnen das und erwähnen behandeln das sehr ausdrücklich, zum Beispiel Jeremia, Hesekiel, Zacharia, die verwenden dieses Bild ganz stark, so dass man das Bild vom guten Hirten, vom Schaf, das verloren ist, der gute Hirte, der hingeht und er sucht, man findet das in der Bibel über 1000 Jahre bis zu Christus. Auch Christus spricht darüber. Wir kennen das. In Johannes 10 sagt Christus, ich bin der gute Hirte. Das heißt, über die Zeit hinweg kommt das immer wieder. Und ich möchte einfach hier ein paar Zitate und ein paar Dinge erklären, bevor wir zu dem Psalm kommen. In Vers 11 hier sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Dann sagt er, ich bin die Tür zu den Schafen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob ich das hier mal gezeigt habe, aber ich habe gedacht, ich zeige euch das nochmal, was das genau bedeutet. Und das ist das Interessante. Denn ein Hirte, wenn er unterwegs war und nicht zurückkam, wenn das irgendwo ein Platz war, wo die Schafe Schutz finden konnten, sah das dann so ungefähr aus. Und das ist die Tür. Das ist der Eingang für die Schafe. Und hier ist ein Mann, der zeigt das gerade. Im Grunde genommen, damit die Schafe zur Sicherheit kommen können, und das ist das, was Jesus meint, ich bin die Tür zu den Schafen. Hier muss man durch. Hier ist der Schutz, hier finden die Schafe Schutz, und hier müssen wir durch. Und das Interessante ist, ich zeige euch das mal, derjenige, der Hirte, der hier stand, wisst ihr, wie er hieß? Die Tür. Es waren meistens mehrere Hirten. Und ich zeige euch das mal auf einem Video. Bitte schön. Das ist der Schutzraum. Und hier ist der Hirte. Und sein Name ist die Tür. Und jedes Schaf, das durchkommt, da ist auch ein Ton oder funktioniert das nicht. Jedes Schaf, das durchkommen muss, muss durch diese Tür hindurch. Und jetzt verstehen wir, wenn Jesus sagt, nur der Dieb, der geht über den Zaun. Die Hirten, die Schafe, damit sie gerettet sind, damit sie Schutz haben, müssen durch diese Tür. Und das ist das, was Jesus sagt. Ich bin die Tür zu den Schafen. Jesus hat außerdem noch gesagt, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich. Dann hat er noch gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Ich zeige euch später auch nochmal etwas dazu, was nochmal zeigt und verdeutlicht, was genau das bedeutet. Die Psalmen, die gehören ja zu den poetischen Büchern des Alten Testaments. Und das ist manchmal für uns ein Problem. Denn unter Poesie verstehen wir meistens etwas anderes. Bei uns ist Poesie, wenn sich das reimt. Im Alten Testament, wenn wir die Psalmen lesen, ist das nicht so. Und ich will euch kurz erklären, was die Besonderheit der hebräischen Poesie ist. Da gibt es einen Begriff, der heißt Parallelismus. Was es bedeutet, dass es nicht darum geht, dass sich bestimmte Worte reimen, sondern bestimmte Aussagen sich wiederholen. Und ihr merkt das im ganzen Alten Testament, dass Aussagen sich immer wiederholen. Und das ist besonders so in den Psalmen und so auch im Psalm 23. Und ich will euch das mal zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, aber ich finde das ganz interessant. Es sind eigentlich nicht einfach nur 6 Verse, wie es bei uns in der deutschen Bibel ist, sondern eigentlich sind das 7 Aussagen. 7 Aussagen im Hebräischen. Und sie sind in bestimmter Reihenfolge aufgebaut. Und die wiederholen sich. Das heißt zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, mit mir wird nichts mangeln. Der Herr ist hier der Name Gottes, Yahweh.
Es kommt in der ersten Aussage und in der letzten. Das ist die hebräische Poesie. Und das wiederholt sich. Der Herr ist mein Hirte, ich werde keine Not haben. Der Herr, in seinem Haus werde ich sein. Gutes und Barmherzigkeit, das ist der erste und der siebte, die siebte Aussage. Danach, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Es geht um Speise und Trank. Und hier parallel der vorletzte Vers. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt und Öl und schenkest mir voll ein. Auch wieder Speise und Trank. Das heißt, die Aussagen wiederholen sich. Eins, zwei, drei, dann die Mitte. Und dann wiederholen sich die Aussagen in der umgekehrten Reihenfolge. Das ist die hebräische Poesie. Das ist die Besonderheit. Das heißt, der Herr, hier ist der Herr. Speise und Trank, Speise und Trank. Rettung und Sicherheit, Sicherheit und Trost. Und die zentrale Aussage ist nicht am Schluss, sondern in der Mitte. Und hier sehen wir das. Das ist der Höhepunkt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Das ist die zentrale Aussage. Und noch eine Besonderheit. Ich muss, glaube ich, ein bisschen leiser, das ist, klingt hier irgendwie sehr stark. Die Pronomen. Schaut mal, wie das hier ist. Der Psalm beginnt mit dem Pronomen Ich. Ich werde keinen Mangel haben. Das ist eigentlich die Aussage. Der Herr ist mein Hirte. Ich werde keinen Mangel haben. Dann die dritte Person. Er weidet mich. Er führet mich. Dann nochmal im nächsten Aussage. Er erquicket mich. Er führet mich. Und in der Mitte ist wieder bin ich. Ich wandere durch finsteres Tal, aber ich fürchte kein Unglück. Und dann ändert sich das zur zweiten Person und plötzlich spricht der Psalmist Gott persönlich an. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch. Und dann ändert sich das wieder zu mir. Ich werde bleiben im Hause des Herrn. Das ist kein Zufall. Das ist die hebräische Poesie. Das ist die Besonderheit der Psalme. Denn das ist ganz bewusst so aufgebaut. Ich, er, ich, du, ich. Das ist die Besonderheit. Und jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Aussagen an. Das ist für uns alle sehr bekannt, aber ich denke, wir schauen uns das mal ganz kurz an. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Das ist noch einmal, das ist ein Psalm aus der Perspektive eines Schafes, das über seinen Hirten spricht. Der Herr ist mein Hirte. Noch einmal, das Wort Herr ist der persönliche Name Gottes, Yahweh. Das ist der Name, den ein Jude nicht aussprechen wollte. Der hat dann Adonai ausgesprochen, Jehova. Das war der persönliche Name Gottes. Und das ist, was David sagt, er ist mein Hirte. Eine so einfache Aussage, aber die eine sehr tiefe Bedeutung hat. Und wenn ihr euch das mal anschaut, das Interessante bei dieser Aussage ist, dass man, je nachdem, man kann das unterschiedlich betonen. Der Herr ist mein Hirte. 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 Und jedes Mal ist das eine besondere tiefe Aussage. Und jedes Mal kann man das auf diese Weise beten. Sobald ein Hirte mit seinen Schafen den Schutz des Dorfes verlassen hat, war er auf sich selbst gestellt. Diebe, wilde Tiere, Schlangen, es gab keinen Schutz, es gab keinen Polizeischutz. Das heißt, der Hirte war auf sich selbst gestellt und die einzige Sicherheit war der Herr selbst. Er war die Sicherheit. Aber das Schaf ging ohne Zögern, folgte dem Hirten. Es hatte der Leitung des Hirten vertraut. Und der Rest vom Psalm erklärt, was genau das eigentlich bedeutet. Übrigens, das Interessante hier auch ist, der Herr ist mein Hirte. Kein einziges Schaf wird allein auf die Weide geführt. Es ist immer ein Teil der Herde. Aber hier ist die Perspektive auf den Einzelnen. Was David sagt, er ist mein Hirte. Er leitet mich, er führt mich. Mir wird nichts mangeln, sagt David. Und das ist doch auch eine erstaunliche Aussage. Wirklich? Einerseits freuen wir uns über diese Aussage, aber andererseits tauchen Zweifel auf. Ist das wirklich so, dass mir nichts mangeln wird, wenn der Herr mein Hirte ist? Nun, wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das nicht, dass ich alles bekomme, was ich mir wünsche. Aber was der Herr sagt, dass ich alles haben werde, was ich nötig habe. Wenn er mein Hirte ist, dann sorgt er dafür. Das heißt, völlig egal, in welcher Situation ich bin, ich kann davon ausgehen, dass der Herr, dass alles, was ich nötig habe, ich auch haben werde. Übrigens, weil es der Parallelismus ist, bedeutet das auch, dass die erste Aussage und die letzte zusammenhängen. Und in der letzten, haben wir gerade gesehen, heißt das, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und wir müssen diese erste Aussage mit der verbinden. Die tiefste Not wird dadurch gestillt, weil Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit mir nachfolgen mein Leben lang. Und nun die zweite Aussage. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Ich vermute, dass einige von euch zu Hause ein Bild haben von dem guten Hirten oder von der Herde. Zum Beispiel so etwas Ähnliches, oder? Ich weiß es nicht, wie es bei euch aussieht, aber meistens sind die Bilder, sehen so aus. Absolut grüne Weide und die Schafe. Und wenn man Glück hat, ist da ein Hirte. Was meint ihr, von wo dieses Bild kommt? Aus Neuseeland. Und ich vermute, solche Bilder kommen wahrscheinlich meistens aus Neuseeland oder Schottland. Die grüne Weide in Israel sieht so aus. Ein Schaf kann allein nicht überleben. Der Hirte muss das Schaf leiten. Es ist vielleicht 3 Monate im Jahr, ist das einigermaßen grün, ansonsten sieht das so aus. Und der Hirte muss genau wissen, wo es noch ein bisschen Gras gibt. Wie er die Schafe leitet, wohin er sie leitet, das ist das und das ist das, was wir hier sehen. Und er führt mich zum stillen Wasser. Das ist auch etwas ganz Besonderes, was ich nicht wusste, dass die Schafe aus einem fließenden, lauten Wasser nicht trinken. Sie haben Angst davor. Ihr seht mal hier, schaut mal hier, das sind die Schafe und die werden dann laufen, wenn das irgendwie so ein Strom ist, die werden nacheinander laufen und suchen, wo es irgendwo eine stille Wasserstelle ist. Sie haben sonst Angst, die trinken nicht. Die können sogar verdursten, weil sie sich nicht trauen werden, über schnell fließendes Wasser aus diesem Wasser zu trinken. Das heißt, der Hirte muss ganz genau überlegen, wie er die Schafe leitet. Er muss morgens schauen, dass sie irgendwo grünes Gras bekommen. Und er muss sehen, wie weit der Weg ist, damit sie es schaffen. Er muss zur Mittagszeit irgendwo einen Ort finden, wo stilles Wasser ist. Und er führt sie. Und hier will ich euch nochmal auch noch was zeigen. Er treibt sie nicht. Das zweite Video, zeig mal bitte, mit Ton. Das ist der Hirte und er leitet seine Herde. Wie? Mit seiner Stimme. Treibt sie nicht. Sie hören, sie kennen seine Stimme und sie folgen ihm. Und er liebt seine Schafe und sie merken das. Und deswegen vertrauen sie seiner Stimme. Sie folgen ihm. Schaut euch das mal an. Ich finde das absolut faszinierend. meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. So führt der Hirte seine Schafe. Er treibt sie nicht. Ich war vor kurzem in einer anderen Gemeinde und habe dort einen Vortrag gehalten, wo ich das auch erwähnt habe. Und danach kam ein Mann zu mir, vielleicht kennen einige von euch, den Franz Thiessen, der war Leiter des Baptistenbundes in Kasachstan und in Asien. Er ist zu mir gekommen und hat da gesagt, ich will dir nochmal was erzählen. Diese Geschichte, die du erzählst mit den Schafen, die folgen, sagte er, entweder er selbst oder sein Freund war in Israel und waren unterwegs im Bus. Und der Leiter erzählt das, dass man in Israel eben die Schafe nicht treibt, sondern die Schafe folgen dem Hirten. Und in dem Moment sehen die eine Herde von Schafen und sie werden getrieben. Und die Leute haben gesagt, das erzählst du uns hier, wir sehen das hier. Das ist die Realität, die Schafe werden getrieben von den Hirten. Und der Leiter hat gesagt, Moment. Bus stehen bleiben, ich steige mal aus, ich frage, was das ist. Er ist rausgelaufen, ist hingegangen, kommt zurück und sagt, alles richtig. Das sind keine Hirten, das sind Metzger. Die jagen die Schafe zur Metzgerei. Das ist der Unterschied. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass sie führen. Und dann, das ist das Interessante auch, dass in diesem Text, im deutschen Text, eigentlich was hier heißt, er lässt mich lagern auf einer grünen Aue. Nicht einfach nur weiden, er lässt mich lagern. Was bedeutet das? Ihr seht hier ein paar Schafe, die im Schatten eines Baumes sitzen. Wisst ihr, wie man ein Schaf zwingen kann, sich hinzusetzen und sich auszuruhen? Gar nicht. Es ist nicht möglich. Einen Hund kann man trainieren, dass er sich hinsetzt auf Kommando, sich hinlegt auf Kommando, ein Schaf nicht. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, ein Schaf dazu bringen, dass es sich hinlegt zum Ausruhen. Wenn er es morgens gefressen hat, mittags Durst gestillt hat und dann irgendwo einen Schatten findet und nicht gestört wird, wenn Ruhe ist. Ein einziger Hund kann die ganze Herde verjagen. Es muss Ruhe haben. Und das, sagt David, das ist das, was der Herr mit mir macht. Wenn wir an sein Leben denken, alles, was in seinem Leben passiert ist, wundern wir uns darüber. Aber offensichtlich hat Gott immer dafür gesorgt, dass er alles bekommen hat, was nötig war. Und dass er auch die notwendige Ruhe bekommen hat, wenn er gebraucht hat. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wir haben das gerade bei der Pantomime gesehen. Er erquicket meine Seele. Hier gibt es ein Problem, weil eigentlich, was im Text steht, heißt, er bringt meine Seele zurück. Ich habe verschiedene Bibelübersetzungen mir angeschaut und in den Deutschen ist eigentlich immer die gleiche Aussage. Dasselbe, er gibt mir neue Kraft, er stärkt mich, er erfrischt meine Seele. Es gibt nur eine Übersetzung, die darauf hinweist, dass man das eigentlich auch anders übersetzen kann. Das ist die Einheitsübersetzung. Heißt es, meine Lebenskraft bringt er zurück. Und ich denke, die richtige Übersetzung wäre anders. Und ich habe einen Nachweis dafür. Es gibt eine alte griechische Übersetzung des Alten Testaments in die griechische Sprache, der Septuaginta, wurde im das Jahr 250 übersetzt, vor Christus. Und in dieser Übersetzung heißt das hier, er bringt mich zurück. Es gibt eine alte syrische Übersetzung und der heißt das genau das Gleiche. Er bringt mich zurück. Es gibt eine alte armenische Übersetzung aus dem 5. Jahrhundert und in der heißt es sogar, er bringt mich vom falschen Weg auf den richtigen Weg. Und ich denke, ihr Lieben, dass das hier das Bild vom verlorenen Schaf ist. Es ist verloren und der Hirte geht und findet es. Es bringt es zurück und führt das auf rechter Straße. Das ist das Bild, was Jesus auch aufgreift. Und ich denke, das passt Kontext sehr viel besser. Sobald ein Schaf verloren geht und merkt, dass es verloren ist, sucht es irgendwo einen Busch oder einen Stein, versucht sich da zu verstecken, beginnt zu zittern und zu blöken. Das heißt, wenn der Hirte es nicht ganz schnell findet, ist es ausgeliefert. Denn ein Schaf kann sich nicht verteidigen. Ein wildes Tier findet es und es ist tot. Das heißt, die einzige Hoffnung, wenn ein Schaf in einer bekannten Umgebung ist, kann es zurückfinden. Wenn es verloren ist, kann es nie ohne den Hirten zurückfinden. Die einzige Hoffnung für ein verlorenes Schaf ist der Hirte, der losmarschiert, es findet und zurückbringt. Das Schaf ist meistens so traumatisiert, nach ein paar Stunden verloren, dass es nicht gehen kann. Und das ist der Grund, dass der gute Hirte das Schaf nimmt und es trägt. Und David spricht hier über sein eigenes Leben. Und jeder von uns, denke ich, hat das auch erlebt. Der Hirte, der uns gefunden hat und zurückgebracht hat. Er findet mich und führt mich auf rechter Straße. Der Hirte ist sehr, sehr vorsichtig darin, den richtigen Weg zu finden. Er liebt die Schafe. Er will Sicherheit für sie. Und er wird alles tun, damit sie nicht in Gefahr geraten. Und trotzdem, manchmal ist das nicht zu vermeiden. Und das ist das, was David sagt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Die antiken Leser wussten, dass das hier die zentrale Aussage ist. Diese einzelnen Aussagen bauen auf und das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Und in den meisten Fällen, Psalmen, bedeutet das, dass danach eine besondere Erklärung kommt. Warum? Warum? Wir schauen uns das gleich mal an. In Israel gibt es ganz viele tiefe Täler. Das Wasser, das fließt und schneidet Schluchten hinein. Und hier ist ein Bild. Ein Bild einer tiefen Schlucht, 10 Meter hoch. Und das ist der Eingang zu der Stadt Petra. Petra in Jordanien. Und um in die Stadt zu kommen, muss man durch diese tiefe Schlucht gehen. Und jeder, der durch diese Schlucht geht, bekommt Angst. Ob es Mensch ist oder Tier. Und hier ist es übrigens passiert. Ungefähr 1957, glaube ich, war das, ist hier eine Gruppe von Touristen gegangen, französische Touristen. Und 50 Personen sind hier ums Leben gekommen, weil ganz plötzlich eine Sturzflut kam. Und sie konnten nirgends. Und die Flut kam und vernichtete die ganze Gruppe. 50 Menschen sind hier ertrunken. Nur 2 Frauen, denen gelang es, irgendwie hochzukommen. Sie haben überlebt. Das ist überall. Ein anderer Hirte beschreibt, dass es eine ähnliche Schlucht unterwegs von Jerusalem nach Jericho gibt. Und jeder Hirte kennt das. Und alle haben Angst. Und das Besondere an so einer Schlucht ist die Furcht. Wenn wir in so eine Furcht, in so eine Schlucht geraten, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, dann ist das größte Problem die Angst, die uns lähmt, sodass wir keinen Schritt mehr machen können. Und David sagt, ich habe keine Angst. Warum? Und hier kommt die Erklärung. Hier kommt der Wendepunkt. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist das Besondere. Und David ändert hier plötzlich und spricht selbst zu Gott. Du bist bei mir. Die Schafe haben ein ganz besonderes Problem. Sie haben keine Verteidigungsmöglichkeiten. Katzen haben Zähne, Krallen sind schnell. Hunde haben Zähne, können schnell laufen. Pferde können treten, beißen und rennen. Ein Bär kann kratzen, beißen, zerquetschen. Ein Hirsch kann rennen. Aber Schafe haben weder Zähne noch Krallen, noch können sie richtig laufen. Zumindest nicht von einem Raubtier. Das Einzige, was Schafe machen können, sie können mit Hinterbeinen ein anderes Schaf treten. Aber das hilft nicht, wenn ein Raubtier kommt. Die einzige Sicherheit für ein Schaf ist der Hirte. Unsere einzige Sicherheit ist der Herr, der unser Hirte ist. Und 2 Instrumente erwähnt er hier, und die habe ich euch schon mal erklärt, deswegen werde ich das nicht lange machen. Es sind 2 Werkzeuge, Stecken und Stab. Stecken ist eine Waffe, eine gefährliche Waffe. die jeder Hirte hatte in Israel. Und mit dieser Waffe konnte man einen Löwen töten, einen Wolf töten. Und das ist der Stab. Der half dem Hirten beim Gehen. Er half dem Hirten beim Leiten der Schafe. Und wenn ein Schaf irgendwo in Schwierigkeiten war, konnte er mit diesem Haken das Schaf retten. Und das, sagt David, ist sein Herr. Das ist unser Herr. Er ist der Hirte. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Und hier, ihr Lieben, hier ändert sich plötzlich das Bild. Manche denken, es ist immer noch die Rede über die Schafe, aber ich glaube das nicht. Ich denke, jetzt ist das Bild des Gastes und des Gastgebers. Jetzt sitzt er als Gast am Tisch des Herrn. Das passiert übrigens immer wieder. Auch Jesus erzählt zum Beispiel vom verlorenen Schaf und im nächsten Augenblick erzählt er vom verlorenen Sohn. Das passiert immer wieder. Und auch hier ist plötzlich die Änderung, der Wechsel von den Tieren zu den Menschen. Und jetzt geht es um den Gast und den Gastgeber. Im Mittleren Osten war Gastfreundschaft ein ganz, ganz wichtiger, kritischer Aspekt. Wenn jemand im Mittleren Osten zu Reichtum kommt, zu Geld kommt, das ist eigentlich teilweise auch heute noch so, aber besonders früher, dann hat das nicht so gemacht wie wir. Wir würden ein teures Auto kaufen, ein großes Haus. Ein Mann im Mittleren Osten, der zu Reichtum kam, hat das damit gezeigt, dass er die Leute eingeladen hat und ihnen Essen aufgetischt hat. Und zwar so viel, dass sie es nicht essen konnten. Dreimal so viel. Damit hat er gezeigt, wie reich er war. Und David sagt, ich sitze am Tisch des Herrn. Der Tisch ist übrigens, das ist kein Tisch, das heißt Essen. Man gab es früher keine Tische. Wenn es darum ging, ich bereite einen Tisch, heißt das, ich bereite ein Essen. Und die Besonderheit hier ist folgende. Im Mittleren Osten, ist ja eigentlich so eine Macho-Kultur, wird der Hausherr nie das Essen vorbereiten. Es sind immer die Frauen oder die Diener. Und hier, sagt David, es ist der Herr selbst. Er bereitet das Essen für mich. Die Frage natürlich hier taucht, was heißt das im Angesicht meiner Feinde? Was genau bedeutet das? Und am besten können wir das verstehen, wenn wir an Jesus denken. Als Jesus das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt hat, und wir stellen uns das vor, der verlorene Sohn kommt nach Hause und er weiß, dass ihn eigentlich niemand lieb hat. Das Dorf hasst ihn. Sein Bruder hasst ihn. Der Einzige, der ihn haben will, ist der Vater. Und er kommt Schritt für Schritt und wird aufgenommen. Alle sind gegen ihn. Und der Vater zeigt seine Liebe zu ihm, zu dem Verlorenen, der zurückgekommen ist, und bereitet das Essen vor. Und das ist übrigens, was Jesus immer wieder gemacht hat. Als er Zachäus begegnet ist, hat er ihm gesagt, steige eilends herab vom Baum, ich will heute bei dir sein. Und die Menschen haben gesagt, wie kann er zu ihm gehen, das ist ein Sünder. Jesus hat den Widerspruch anderer auf sich genommen, um seine kostbare Liebe zu uns zeigen. Das ist das, was der Herr macht. Er nimmt das sogar in Kauf, dass die Feindschaft, die gegen mich gerichtet ist, sich gegen ihn richtet. Es ist ihm egal. Er zeigt seine Liebe. Und hier, du salbest mein Haupt mit Öl, ist auch ein Zeichen der Gastfreundschaft. Das wird teilweise heute auch noch gemacht. Schenkest mir voll ein. Meistens war am Tisch oder am Essen ein Diener, der immer aufgepasst hat. Sobald ich einen Schluck genommen habe, kommt der Diener und gießt noch mal was dazu. Und die sind manchmal so eifrig, dass das Glas überfließt, der Becher überfließt. Aber auch hier sehen wir, es ist der Herr. Er macht es. Er selbst macht es für uns. Und dann die letzte Aussage. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Wenn ein Hirte mit seiner Herde zurückkam nach Hause, dann war immer eine besondere Gefahr da. Es konnte abends so sein, dass meistens ein Raubtier, ein Wolf, der Herde folgte und gehofft hat, dass irgendwo ein junges Tier, ein krankes Tier, das es erwischt hat, als Beute. Und das war immer die Angst des Hirten und der Herde. Und David sagt, in dem Fall ist es nicht ein Wolf, nicht ein Raubtier, nicht etwas Böses, das nachfolgt. Es ist Gutes und Barmherzigkeit. Es ist der Herr selbst. Wenn eine Herde gegangen ist, wenn der Hirte einen Hilfshirten hatte, dann ging er hinten. Wenn er einen Hund hatte, war der Hund hinten. Wenn er weder einen anderen Hirten hatte, noch einen Hund, aber die Schafe den Weg kannten, weil es eine bekannte Gegend war, ist er selbst hinten gegangen, damit ja keine Gefahr besteht. Und das ist, was David sagt. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Es ist ein ganz besonderer Psalm. Der Psalm 23 ist wie ein Diamant, der glänzt und leuchtet. Und das Licht scheint in ganz verschiedene Facetten, ganz verschiedene Richtungen. Und noch einmal, dieser Psalm ist oft ein Trost und Unterstützung gewesen für viele, die in Not waren. Für mich persönlich ist dieser Psalm besonders nahe zum Herzen gekommen ist, als vor circa 30 Jahren meine Mutter gestorben ist. Es war für sie eine schwere Zeit. Sie war kaum noch ansprechbar. Und ich weiß nicht wie viele Nächte, diesen Psalm ihr gelesen. Immer wieder. Immer wieder. Eigentlich mehr als Trost für mich selbst, als für sie. Aber ich denke, sie hat das immer mitbekommen. Und vor allem diese zentrale Aussage hier, das hat mich bewegt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, sie war im Tal des Todes. Sie ist auch gestorben. Aber was für ein Halt, was für eine Stärke dieser Psalm sein kann. Ich möchte, dass wir folgendermaßen abschließen. Ich möchte bitten, dass ihr alle aufsteht und dass wir diesen Psalm gemeinsam beten. Mit mir zusammen. Laut gemeinsam beten. Es ist ein Gebet und das sprechen wir jetzt gemeinsam zum Herrn. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Amen.